jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo wir über Nachrichten sprechen, die Sie ja vielleicht auch in der einen oder anderen Zeitung auf der einen oder anderen Webseite lesen könnten. Aber wir sagen dann halt auch Sachen und sprechen sie aus. Da müssen Sie schon eigentlich ein bisschen mehr nachdenken, wenn Sie selber denken wollten. Aber wir haben hier jemanden, der für Sie denkt, Kabarettist Thomas Maurer.
Ja, nein, nicht nur. Ja, aber die brauchen sich, also bei uns spart man sich immerhin das Online-Forum, wo man dann ja doch immer reinschaut, obwohl man sich 100-mal vornimmt, ich schaue den Scheiß nicht mehr.
Ja, ich liebe diese Online-Foren trotzdem. Also ich bin da vom Ustascher Agenten, Utba-Agent, gar nicht Ustascher. Da muss ich mir jetzt...
Was war das heute?
Utba, das ist der jugoslawische Geheimdienst.
Ah, okay, ja, ja.
Bis allerdings auch zum verkappten FPÖler und Identitären. Also ich habe die ganze Bandbreite drinnen. Gefällt mir ganz ehrlich gesagt. Öffnet mir immer Blicke auf meine eigene Person, die mir so eigentlich nie bekannt waren.
Ja.
Du bist meistens links konnotiert, glaube ich, gell?
Ich freue mich schon sehr vielleicht, dass man, wenn ich das Pensionsantrittsalter erreiche, irgendwer verrat, wo das viele Geld hin ist von der SPÖ und von der Regierung und ich weiß nicht, von der Ostküste, die mir zahlen dafür, dass ich das sage. Das weiß ich nicht. Herbert Kickl vielleicht nicht meine erste Wahl als Kanzler ist oder sowas. Ja, also das wird ja alles, macht man nur bezahlt, erfahre ich aus solchen Foren. Und ich bin schon sehr neugierig, wann ich mehr Geld kriege.
Ja, gut. Bis du dein Geld genießen kannst, würde ich sagen, verdienen wir noch ein bisschen Geld und machen diesen Podcast.
Austria in a nutshell.
Es gibt tatsächlich gute Nachrichten in dieser Republik und als solche würde ich das Doppelbudget einnennen, das man jetzt in dem neuen Budget-Framing nicht mehr Sparpaket, sondern Sparbudget nennt. Also da Credits an alle diese vielen Menschen, die in den Regierungsbüros, in den PR und Social Media und sonstigen Presseabteilungen sitzen und sich ganz, ganz lang gedacht haben, wie könnten wir das schöner formulieren und vermutlich ist nur irgendjemand aus einem Randgebiet Österreichs kommen und hat es falsch ausgesprochen. Also Sparbudget, mir gefällt's.
Aber es klingt wie eine Rabattsammelmarkenaktion im Lebensmittelhandel.
Ja, vielleicht war es ein wirklich naheliegender und irgendjemand hat einfach ihn losgeschickt und sagt, du geht noch eine Tafel Schokolade kaufen, der Abend wird lange. Ist vielleicht die naheliegendste Erklärung, manchmal doch die schlüssigste. Jedenfalls, in diesem Budget wird ein bisschen konsolidiert, was gut ist in Anbetracht der Budgetlage dieser Republik, beziehungsweise auch in Anbetracht der Vorgaben, die die Europäische Union an ihre Mitgliedstaaten macht. Und dabei auch eine symbolische Wichtigkeit, der man sich ein bisschen durchgerungen hat, auch wenn es öffentlich in den letzten Wochen so zugangen ist, als würde es da Debatten geben. Auch Österreichs Parteien sparen bei sich selbst. Ursprünglich wurde darüber debattiert, ob man Partei und sonstige Club, Akademien und wie auch immer Förderungen vielleicht nicht doch erhöhen könnte, weil da hängt ja auch ein Apparat hinten dran. Und dann hat aber Bundeskanzler Christian Stocker das Machtwort gesprochen und hat gesagt, nein, die bekommen in den kommenden beiden Jahren nicht mehr als bisher. Da muss man dazu sagen, ist ja auch nicht wenig, was sie kriegen, aber immerhin nicht mehr. Und hat gesagt, auch die Parteien zahlen in ihrer Struktur ein bisschen was zur Budgetkonsolidierung bei. So war es zumindest die öffentliche Erklärung bis zum Mittwochabend, als dann Finanzminister Markus Matterbauer in der ZIP aufgetaucht ist und vom Moderator und Interviewer Martin Thür damit konfrontiert wurde, dass er gesagt hat, Achtung, wir haben da reingeschaut in die Excel-Zahlen und da ist aber jetzt doch eine Steigerung von mehr als 1 Million Euro drinnen. Können Sie das erklären? Und Matterbauer hat dann ehrlicherweise gesagt, na, ich weiß es nicht. Und falls es so ist, dann müssen wir es ändern, weil wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Also ganz neues politisches Framing.
Ja, vielleicht, es scheint bis jetzt sich noch nicht aufgeklärt zu haben, ob da irgendeine automatische Valorisierung eingesickert ist oder ob sie wer vertan hat oder ob es vielleicht der klassische Fall, Kollege Schäuber hat in seinem ersten Programm den sehr schönen alten Witz zitiert, wo der Gast im Wirtshaus zahlt und dann schaut er noch, weißt du, so viel, dann schaut er mal, hat er ein Kaffee, zwei Mineral, ein Achtel, Dings und unten ist nochmal ein Posten mit 18 Euro geht's und er sagt, was ist das? Und der Kellner sagt dann, gut, dann geht's halt nicht. Also möglicherweise liegt auch so ein Fall vor. Und Ja, aber in dem Fall ist das, nehme ich mal dem Herrn Matterbauer ab, dass er dann noch nachschauen wird und dass das vielleicht dann sich wieder ändert. Aber grundsätzlich ist ja so, wir haben ja einen ausgezeichnet alimentierten Parteiapparat in Österreich. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall Europameister.
Ja, wir sind sogar Vize-Weltmeister. Nein, Vize-Weltmeister mag ich nicht sagen, das Ding, das nehmen immer alle Neonazis hin, wenn sie über 1945 sprechen. Ich ziehe es zurück. Wir sind einfach der Staat mit dem zweithöchsten Subventionssystem für ihre demokratischen Parteien. Lediglich Japan liegt da eben in der Pro-Kopf-Bemessung noch einmal drüber. Aber in Österreich sind es 266 Millionen Euro, die auf die politischen Parteien von Bünden und Ländern ausgeschüttet werden. Die Großparteien ÖVP, SPÖ bekommen rund 67,5 bzw. 69,3 Millionen Euro. Die FPÖ hat da ordentlich aufgeholt, muss man sagen. Herbert Kickl ist ja noch immer keine Systemparteienvertreter, aber mit 61,7 Millionen Euro ist er ziemlich gut mit dabei bei den einstmals ganz großen beiden. Und auch die Grünen erhalten mit 29,6 bzw. Neos mit 20 Millionen Euro schon ein bisschen was aus diesem Topf.
Ja, wobei viel systemparteiiger als Herbert Kickl geht ja eigentlich nicht, weil der hat, glaube ich, tatsächlich, wenn er nicht irgendwo mal kurz konneriert hat in seiner Jugend, ausschließlich aus FPÖ und damit aus öffentlichen Quellen gelebt. Aber, und das schon lang und gut, muss man auch sagen. Ich habe es irgendwann einmal spaßhalber mal von ChatGPT ausrechnen lassen. Es ist auf jeden Fall ein staatlicher Millionenbetrag, aber ich habe ihn nicht mehr im Kopf.
Ja, er ist aber auch schon alt. Also er ist jetzt nicht so der Jungspund mehr, auch wenn er sportlich noch immer hochaktiv ist.
Ja, natürlich. Ja. Aber ja klar, da es summiert sich was, weil doch fast immer ein Unternehmen ja dann auch noch, das weiß man nicht, ob er erfolgreicher Unternehmer mit der Werbeagentur ist oder nicht. Das ist ja nach wie vor, da liegen ja die Nebel des Ungeklärten immer noch drüber. Aber egal, ich bin ja an und für sich, auf der einen Seite wäre ich gar nicht dagegen, dass Parteien sehr gut alimentiert sind, weil man damit theoretisch zumindest Einflussnahme von Interessenverbänden ja ausschließen oder reduzieren könnte. In der Praxis schaut es aber nicht so aus, als war das so, muss man jetzt auch sagen. Also ich finde, im Zweifelsfall wäre es immer noch gescheiter, sich sozusagen den demokratischen Apparat aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren, als wie in den Vereinigten Staaten, dass du ohne Finanziers aus der Wirtschaft, die halt aber mehrstellige Millionenbeträge einpfeffern dafür und dich entsprechend abhängig machen. Bin ich eher für unser System, aber ich finde, man könnte zum Beispiel mal darüber nachdenken, dass wenn Korruptionsfälle trotzdem stattfinden, dass man eine wirklich verpflichtende Mindeststrafe, die richtig weh tut, anwendet. Weil bisher ist es immer so gegangen, okay, dazu ist halt das Doppelte zurück, auch schlecht, muss man schauen, aus welchem dunklen Loch man vielleicht dann wieder woanders was rausschöpft. Also ich finde, man kann argumentieren, dass wir unsere Parteien so gut bezahlen, aber dann sollte man auch wirklich grauslich zu ihnen sein, wenn sie damit nicht auskommen.
Ja, absolut nachvollziehbare Gedanken. Falls Sie sich in das Thema ein bisschen mehr einfuchsen wollen, mein Kollege Walter Hemmerle hat mit dem Wiener Politologen Lorenz Enzer-Jedenastik ein Interview geführt. Das stelle ich Ihnen in den Shownotes, genauso wie natürlich den Leitartikel von meinem Kollegen Simon Rosner zum Thema Budget. Und weil wir gerade vorhin so ein bisschen über die Parteienfinanzierung gesprochen haben, ganz kurz nur noch einen Gedanken, den Sie vermutlich in dem Zusammenhang nirgendwo gelesen haben werden. Aber ja, wir sprechen hier immer noch von demokratischen Parteien, die finanziert werden. Schauen Sie sich einfach mal die Partei Geeintes Russland an oder die Kommunistische Partei Chinas. Da rinnt noch mehr Knädel rein und da versickert er nicht nur in Strukturen von diesen Parteien, sondern er wird halt dann irgendwo in einer schönen Datscha oder was das chinesische Pendant zu einer Datscha ist, eingebaut. Also so viel.
Wobei immerhin
ausrechnen sind.
Die chinesische KP hat aber zumindest keine Partnerpartei in Österreich. Also von daher, dank jeder und Sie. Ja.
Das etwas peripherer. Das werde ich jetzt einmal den Robert Grotzer fragen, wenn ich das nächste Mal in Graz bin.
Aber was ich doch erstaunlich finde bei allem super Rabatt, spar dich gesund Budget, dass das Tabu tatsächlich, also ich meine, ich weiß, der Herr Matterbauer würde gern, aber dass du in so extremen Lagen, wo ja doch alle europäischen Staaten gerade wirklich rudern, dass eben diese ganzen Erbschafts- und Vermögensteuern, während wir jedes Jahr, oft einmal auch im Jubelton, wir sind noch reicher geworden, wir haben wieder ein, zwei Milliardäre dazu bekommen und ein paar hundert Millionäre. Also eigentlich geht es uns toll, zumindest im statistischen Durchschnitt. Also dass da absolutes Gusch und nicht einmal drüber nachdenken herrscht bei uns, das ist schon bemerkenswert, finde ich, nach wie vor.
Ja, andererseits will sich die SPÖ nicht ihren USB für den nächsten Wahlkampf nehmen lassen.
Du meinst, wenn es auf einmal eingeführt wäre, wäre es auch schlecht für die SPÖ? Das, ja, dann, ich meine, das dann, ist raffiniert gedacht, aber ich weiß nicht, ob in der SPÖ derartig gefinkelt gedacht wird.
Oi, was ist denn da los?
Ich gestehe jetzt etwas, ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem ganzen Influencer-System. Deswegen war ja ursprünglich ein bisschen unsicher, wie wir mit der Meinung umgehen sollten, aber ich finde, wir müssen einfach mal drüber sprechen und bemühen uns zu Beginn zumindest neutral zu bleiben. Es gibt den Reise-Influencer, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Guru. Der hat insgesamt 1,5 Millionen Menschen, die ihm auf vorrangig Instagram folgen. Und dieser Herr Guo ist eben nicht nur alleine dort zu sehen, sondern er ist ein Reiseinfluencer und mit dabei war ganz, ganz oft sein Border Collie Chutuo. Das ist ein recht berühmter Hund dann eben gewesen, weil er auch süß ist und so weiter. Und dann war aber der Guo einmal alleine auf einer Reise, hat den Hund bei seinen Eltern gelassen und als er dann zurückgekommen ist, war der Hund nicht mehr da. Man hat dann nachgeschaut auf einer Überwachungskamera, was da alles geschehen ist und dann hat man es gesehen, was wirklich passieren ist. Auf einem Elektroscooter, Klammer auf, noch so eine Plage der Zivilisation, Klammer zu, weil ansonsten wird der Podcast ein bisschen zu lang. Kommen zwei Leute eben da angefahren und schnappen diesen Hund, fahren mit ihm weg, fahren dann in ein Lokal, verkaufen ihn dort um umgerechnet 23 Euro. Da wird der Hund dann geschlachtet, gehäutet und verfüttert. Das weiß man mittlerweile. Es gibt wirklich Leute, die haben einen offenbar sehr berühmten Hund gegessen, ohne es zu wissen. Und da bin ich jetzt einfach schon mal mit der Nachricht durch. Thomas, hast du schon einmal Hund gegessen? Du bist ja so wie ich veranlagt, du beißt eigentlich gern irgendwo überall rein, weil man weiß ja nie.
Also wissentlich nicht, möchte ich sagen. Ich war, als ich mal ein bisschen länger in China war, das war kurz nach der Olympiade, wo ja die heute schon erwähnte Kommunistische Partei Chinas davor ausgegeben hat, es gibt keine Hundefleischrestaurants in China. Weil das macht international einen schlechten Eindruck. Es war so ähnlich wie der blaue Himmel über Beijing, wo sie dann wirklich, glaube ich, im Umkreis von mehreren hundert Kilometern alle Schwerindustriebetriebe abgedreht haben, die mit Kohle vor allem betrieben werden, damit während der Olympischen Spiele das Wetter besser ist und man die Luft atmen kann. Also ich weiß, dass damals auch sehr empört abgestritten wurde von vielen, na, das macht man nicht, das machen wir gar nicht mehr, das ist vorbei. Und es wird aber wahrscheinlich auch tendenziell diese Kultur, wenn man es so nennen will, zu Ende gehen, weil halt so der Mittelstand, der jetzt auch natürlich ein bisschen unter Druck geraten ist, aber damals hat man begonnen, das ist jetzt 12, 13 Jahre her, dass auch man sich ein Hund hält. So, dass also so ein bisschen im urbanen, ein bisschen gehobenen, dass es irgendwie ein bisschen Prestige oder dass man die auch herzig findet. Und sowas ist dann immer mittelfristig schlecht, für wenn das als Speisegrundlage dient. Und von daher halte ich es für praktisch ausgeschlossen, dass ich es gekriegt habe. Ich meine, es ist ja nicht nur in China üblich, ich verweise dann immer gerne darauf, dass, und zwar mit guten Gründen, in der Schweiz das Verzehren oder auch Schlachten zu Verzehrzwecken von Hunden nicht explizit verboten ist. Mhm. Weil das in ein, zwei eher entlegenen Gegenden eine wahrscheinlich aus harten Wintern kommende Tradition ist und man sozusagen darüber ist, glaube ich, keine Volksabstimmung anzetteln wollte. Wobei da ist auch eine Tangente, ich glaube ungefähr um die Zeit, war, da hat ein chinesischer, was war das, wahrscheinlich ein Lebensmittelwissenschaftler oder so, eine Publikation veröffentlicht, dass der Berner Sennenhund der ideale Fleischhund sei. Viel füllig und viel rotes Fleisch und so, worauf dann die Schweizer Boulevardmedien, Blick etc. Wochenlang irgendwie darüber gewettert haben, weil auch konnte nachgewiesen werden, ein Hund ist tatsächlich nach China exportiert worden, aus einer edlen Zuchtlinie. Nur, der hat eigentlich dort ein super Leben, weil der ist ja praktisch der Deckstier. Also den haben sie praktisch nur importiert, um wohlschmeckende Nachfahren zu produzieren. Ansonsten habe ich auch, angeblich ist der Chow Chow auch als Speisehund gezüchtet worden, obwohl er so schön fluffig ist. Und man sagte dem Chow Chow noch, dass er nicht zu den intelligentesten Hunderassen gehört und meinen etwas billigen Kalauz machen, den ich aber damals schon gemacht habe. Vielleicht ist die chinesische Faustregel, dumm schmeckt gut.
Mhm. Ja, das wird dann etwa in meiner Erfahrung entsprechen, die ich an einer Garküche in China gehabt habe, weil ich bin einmal durchgegangen und war relativ kurz im Gegensatz zu dir in China und wollte natürlich alles mitnehmen, was es so gibt und auch in einer Garküche mal essen. Also wie gesagt, das war kein Restaurant, sondern die Garküche. So gesehen könnte das ja wirklich stimmen, was die Kommunistische Partei erzählt, weil man will ihnen ja nicht Lügen unterstellen, den hohen Herren Machthabern in China. Und da habe ich gefragt, was ist denn das also so mit... Ich habe natürlich nicht gefragt, was ist das, sondern all das, was man an Gestik einbringen kann, raufgezeigt, gefragt. Und der Herr hat gesagt, Good Duck. Und ich habe mir auch gedacht, ja, Enterle kann man schon essen, ist ab und zu fett und so, schlagt auf den Magen, aber grundsätzlich, wie es da ausgebraten ist, wird es schon gehen. Und dann habe ich gesagt, Good Duck, habe ich eingebissen. Der hat gesagt, Good Duck, ich habe gesagt, Good Duck. Und er hat gesagt, Good Duck, wuff, wuff. Und das hat zu der Reaktion geführt, dass ich auch nicht weiß, ob ein Hund im Nachgang wirklich so schmeckt wie nasser Hund, was mir gestern ein Freund erzählt hat. Herzliche Grüße an den Leo an der Stelle. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich eine Ente oder einen Hund gegessen habe.
Du hast dann nicht aufgegessen oder?
Nein, ich habe es dann ausgespuckt auf die Straßen.
Ach so, doch. Ja. Ich meine, könnte man sehr pragmatisch sagen, ja, davor wird der Hund auch nicht wieder lebendig, ne? Aber...
Ja, und wenn es ein Enten war, war es schade um die Enten, war so dieser erste Geschmack war gut, weil es einfach wirklich Spießchen war, Paprika und andere Gewürze gut drauf, schöne Marinade. Also ja, vielleicht sind wir einfach nur wirklich kurz ins Essen entgangen, so aus nicht nachvollziehbaren Gründen eigentlich. Aber ja, gibt es irgendeinen Influencer, den du gern aufessen möchtest?
Nein, aber da geht es mir wieder ähnlich. Also ich glaube nicht, dass ich Filet vom Andrew Tate overbringe.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Von Andrew Tate zu einem Freund von Andrew Tate oder zumindest zu jemandem, den er gerne als Freund hätte. Wechselseitig sind diese Beziehungen ja nicht immer. Es geht um US-Präsident Donald Trump und die Bro-Ligarchen in der US-Regierung. Die erwägen jetzt nämlich laut Zeitungsberichten den Kauf der Chagos-Inseln vor Mauritius. Falls Sie von denen noch nicht so viel gehört haben, das ist ihr gutes Recht. Das ist hauptsächlich eine Militärbasis. Die hat allerdings auch so ein Gefangenenlager gehabt wie Guantanamo auf Kuba. Also eigentlich sollten wir alle ein bisschen darüber wissen, nur hat man es nicht so groß gespielt, weil das war ja dann vermutlich schon früher installiert und dergleichen mehr. Und ja.
Wenn es schon da ist, wäre auch schon, ne? Also sagen genau. Der Denkansatz, den du beim Hund nicht gewählt hast, wird dann in der Politik schon manchmal gerne genommen.
Ja, genau. Und man muss jetzt einfach auch sagen, ich halte das für eine der geostrategisch durchaus überlegten Aktionen, weil wenn man sie anschaut, okay, links davon auf der Landkarte beziehungsweise am Globus sind all die Rohstoffe, die man derzeit brauchen wird beziehungsweise in den kommenden Jahrzehnten brauchen wird, und rechts oben sind die beiden bevölkerungsreichsten Staaten dieser Welt. So gesehen, dass du dazwischen die geopolitisch positionierst mit einer Militärbasis, absolut nachvollziehbar. Das Ganze ist halt nur wieder ein Thema des transatlantischen Bündnisses auch, denn eigentlich sind diese Inseln noch, sagen wir jetzt mal so, britisch dominiert, und die US-Amerikaner haben einen Vertrag, dort ihre Militärbasis Diego Garcia zu haben. Die wollen jetzt aber die Briten mal wieder ausklügeln und direkt auf die Insel zugreifen. Also das ist World War III auf ganz, ganz kleinem Gebiet, und eigentlich geht es um eine Insel mitten im Indischen Ozean.
Also das klingt jetzt dann schon wieder mehr nach Trump-Administration, weil es klingt, das wäre total unnötig. Also wenn es ohnehin einen intakten und praktizierten ein Abkommen gibt, dass auch die Amerikaner dort ihre Militärbasis unterhalten. Und das werden sie wahrscheinlich seit geraumer Zeit tun. Ich bin da jetzt nicht ganz im Bilde, aber so verstehe ich es zumindest. Dann gibt es eigentlich praktisch keinen Grund, da jetzt einen Wirbel drum zu machen, außer Brusttrommeln à la Hexet oder so, dass man da keine englischen Sissis mit auf der Insel haben will, sondern ausschließlich super taffe mit US-amerikanischem Rindfleisch exklusiv ernährte Marines, vermutlich.
Ja, und auch wieder mal gilt, manches Mal ist die naheliegendste Erklärung vielleicht wirklich die schlüssigste.
Josef, Maria und Josef.
Falls es Ihnen mit den ganzen Feiertagen im Mai und Juni auch so geht wie Thomas Maurer und mir, dass wir eigentlich völlig vergessen darauf haben, dass wir eigentlich noch arbeiten sollten und diese Folge relativ kurzfristig dann noch aufzeichnen mussten. Ja, dazu bekennen wir uns. Es gibt Orte, da geht es noch eine Spur, würde ich jetzt mal sagen, gechillter zu. Nämlich sprechen wir von Obertiliach in Osttirol. Da gibt es nämlich nicht nur den Herz-Jesu-Sonntag, den haben wir ja alle bis zu einem gewissen Grad im Herzen, sondern es gibt auch den Herz-Jesu-Freitag. Den nennt man dort auch Verlobten-Freitag, was aber jetzt ehrlich gesagt die uninteressanteste Geschichte an der ganzen Geschichte ist, sondern seit 110 Jahren ist es wirklich ein Feiertag in diesem Ort. Nämlich da vor 110 Jahren, Sie erinnern sich, oder Sie erinnern sich vermutlich nicht, weil sonst wären es
nicht mehr persönlich, ja.
Ja. Aber Sie haben es in einem Buch irgendwann mal gelesen, da gab es den Ersten Weltkrieg. Obertiliach drohte höchste Gefahr von den Italienern. Die Artillerie hat reingeschossen, ein Schrapnell hat ein Haus getroffen. Es hat allerdings nicht gebrannt und die Leute waren einfach glücklich, dass die Schützen, die wir jetzt alle nur für Folklore halten, damals tatsächlich ausgerückt sind, ihren Stutzen gestopft haben, raufgeballert haben auf die Walschen und alles dieses Obertiliach gerettet haben, zurückerobert haben, beziehungsweise es ist ja noch nicht einmal gefallen, aber eben die Front gehalten haben, damit es nicht italienisch wird. Und daraufhin fasste man den Beschluss, ja, man leistet jetzt dieses Gelöbnis auf das große Herz Jesu. Das hat man zu Beginn mal für 20 Jahre gemacht und seither wird es alle 10 Jahre erneuert vom Gemeinderat. Also Sunset-Klausel nennen wir das heutzutage in der Juristerei. Die Obertiliacher haben es schon früher mal gekannt, dass man da immer wieder hingehen muss. Da geht der Gemeinderat dann auch, fasst einen Beschluss, setzt sich an diesem Freitag in die erste Reihe der Kirchen und feiert das Hochamt, also die hohe katholische Messe mit ganz viel Würde, Weihrauch und noch viel mehr. Und das ist auch wirklich so informell, dass das ein Feiertag im Ort ist, wo nicht geschöpft werden darf. Also ich habe nachgeschaut in der Tiroler Verordnung zu all den möglichen Landesfeiertagen, die es gibt. Der kommende Sonntag, der Herz-Jesus-Sonntag, ist wirklich der Tiroler Landesfeiertag. Der Freitag nicht, der wird nur in Obertiliach gefeiert. Aber es gibt einfach auch diesen sozialen Druck, der den zum Feiertag macht. Und ich muss sagen, super. Also es gibt ja so viele Vereine, wir haben jetzt vorher ein bisschen über illegale Parteienfinanzierung gesprochen und ich will jetzt da niemanden namentlich benennen, die möchten gern den einen oder anderen Feiertag abschaffen. Und die Obertiliacher, die haben sich nicht nur gegen die Italiener gewehrt, die wehren sich auch gegen dieses, sagen wir mal, Druck ausüben von gewissen kapitalistischen Kräften. Die taugen wir.
Ja, das ist eh eine der vielen, vielen internen Bruchlinien der ÖVP natürlich, also das christliche und das kapitalistische Verdrohungsheer, muss man sagen, weltanschaulich am ersten Blick nicht so gut und am zweiten auch nicht. Und wenn man mehr wieder in die Richtung geht, also ich habe irgendwann einmal gelesen, dass im Hochmittelalter beinahe die Hälfte aller Tage im Jahr Feiertage waren. Das heißt, man kann sich auch, wahrscheinlich hat das für irgendwelche unfreien Bauern nur eingeschränkt gegolten, aber man kann sich dann teilweise die Zeit ein bisschen entspannter auch vorstellen. Allerdings war, glaube ich, wirklich Beten verpflichtend und das muss man halt mägen. Wenn man andere Hobbys hat und trotzdem beten muss, ist man vielleicht gar nicht so zufrieden. Aber mich interessieren ein paar Dinge und ich habe es jetzt extra vorher nicht nachgeschaut. Nicht, weil ich vergessen habe, dass wir einen Podcast haben, sondern weil ich mir es gern erklären lassen möchte. Erstens, so. Die Schützen. Ist es da zu irgendeiner Form von Gefecht gekommen oder sind einfach, nachdem ein Schrapnell in einem Haus eingeschlagen hat, die Schützen am Dorfplatz zusammengetreten und haben sich grimmig gegenseitig versichert, dass Oberfellach nicht fallen wird?
Erstens war es Obertiliach, weil Oberfellach...
Ah, Obertiliach, Verzeihung.
Ja, und Oberfeller ist meines Wissens noch nie gefallen. Nein, man hat tatsächlich, es hat Gegenfeuer gegeben.
Okay, und das macht schon mal. Macht schon mal die Geschichte viel abenteuerlicher. Ich denke natürlich auch in Richtung einer Verfilmung jetzt bereits. Und das heißt, der gesamte Gemeinderat muss das Gelöbnis ablegen.
Und sie machen es auch einstimmig. Ja, da ist wirklich 100% Zustimmung im Obertelier.
Ist dort 100% ÖVP? Das könnte ja auch sein.
Nein, die Struktur in den Osttiroler Gemeinden ist tatsächlich ein bisschen komplexer.
Also weil es viele verschiedene ÖVPs gibt.
Ja. Gar nicht so viele. Also es gibt die, also im Tal, im Lienzer Talboden gibt es tatsächlich sowas wie eine richtige ÖVP, ohne dass ich jetzt andere ÖVPs abwerten will, aber die sind halt so ÖVP. Und dann gibt es ganz oft Namenslisten und dann gibt es allerdings auch noch diese, nennen wir es mal Bauernlisten, die aber darauf basieren, dass man dann eine Weidegemeinschaft hat und aus der Weidegemeinschaft heraus dann auch in den Gemeinderat gekommen ist.
Ja.
Ja.
Aber jetzt wäre das ja ein verfassungsrechtlicher Fall beinahe. Angenommen, es wird, sei es durch Irrtum, sei es durch Mutwillen, ein Atheist in den Gemeinderat gewählt. Der dann sagt, wer will jetzt nicht dringend aufs Heilige Herz Jesu schwören. Was geschieht in Oberfellach und kann der damit zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehen, wenn ihm daraufhin die Ortsbürgerschaft aberkannt wird? Kann man Ortsbürgerschaften aberkennen? Viele juristische Fragen tun sich auf, finde ich.
Okay. Natürlich gilt mittlerweile auch das Konkordat in Obertiljach und nach wie vor entschuldige mich bei den Menschen in Oberfellach, warum der Thomas
Maurer. Verzeihung, das.
Ich habe da noch nie was gespielt. Oberfellach ist ein schöner Ort, du kannst dann am Weißen See übernachten. Ich weiß, dass du das dort mal gemacht hast, weil der Wirtin hat mir gesagt, du machst ja mit dem Maurer den Podcast, der war einmal bei uns, der hat fast den Weinkeller erklärt.
Das halte ich für Latrinengerüchte.
Nein, es war nicht die Latrine, es war in der Decke, egal. Zurück nach Obertiljach. Ja, das Konkordat, sprich Trennung Kirche und Staat, gilt mittlerweile auch dort. Den Gemeinderatsbeschluss, den wird man ja trotzdem so fällen. Tatsächlich glaube ich, dass es ja eine natürliche Selektion bei der Erstellung der Gemeinderatswahllisten bereits gibt, dass du da gar nicht in die Verlegenheit kommen könntest, dass dort ein rabiater Atheist sich irgendwie auf einer wählbaren Stelle finden würde. Das heißt, wir lösen da rechtlich einen Fall, der meines Erachtens nach unmöglich ist. Aber falls sich der nicht in die Kirche setzen wollen würde, mindert das natürlich jetzt nicht den Gemeinderatsbeschluss. Es kann ja auch sein, dass du aus welchen Gründen auch immer, sagen wir jetzt, du die eine oder andere gesundheitliche Unpässlichkeit an diesem Hochamt nicht teilnehmen kannst, das wäre ja dann in der Auswirkung das Gleiche. Den Schwur zu leisten, das ist so etwas wie mit das Mitsingen bei der Hymne als Fußballerin oder Fußballer im Stadion. Ich glaube ja auch, du musst es nicht aussprechen, um den Schwur zu leisten, weil es ja nirgendwo formal niedergeschrieben ist, wie das gemacht wird. Also um es jetzt das Heilige Herz Jesu herzunehmen, man erinnere sich an den Landwirtschaftsminister André Ruprechter, ja, der ja nicht nur so wie damals Unterrichtsminister Karl-Heinz Töchterle Spondeo gesagt hat zum Heinz Fischer, indem er eben auf Lateinisch sein Gelöbnis geleistet hat, sondern der Herr Ruprechter hat ja gelobt, auch beim Heiligen Herzen Jesu.
Ja.
Was ich in dieser Zweiten Republik tatsächlich einmalig war. Und jetzt habe ich den Ansatz verloren.
Und jetzt aber sein Amtszeit war trotzdem gültig, obwohl er variiert hat.
Ja, war das vorige Mal auch bei Gericht, da haben die Leute ja auch auf Gott loben müssen, wobei einer hat gesagt, er ist gläubig, aber er möchte dann eben nicht auf Gott angelobt werden. Er hat kurz den Richter den Kopf schütteln lassen und hat gesagt, das ist wurscht, dann geloben sind einfach so. Also du kannst dann schon auch so geloben.
Da ist das Gesetz nachsichtig, okay.
Ja, genau. Und,
aber das heißt, der Gemeinderatsbeschluss wäre natürlich mit Mehrheit trotzdem verabschiedet, auch wenn ein bockiger Atheist sich dort aus irgendeinem Grund hinein verirrt hätte.
Ja, ja, und wir sind ja den Kinder.
Ich will, dass es eine Mehrheit von Atheisten, da braucht man wirklich nicht mehr drüber nachdenken.
Na, aber da hätte es aber gleich an die Italiener fallen können.
Ja, stimmt.
Also, bitte. Nein, das geht so weit. Und obdessen sehe ich ja auch jetzt nirgendwo einen Anknüpfungspunkt, wo man zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen könnte, weil ja nirgendwo die Religions-, Willens-, Meinungsäußerungsfreiheit beschränkt wird.
So aber gesehen, wenn ich verpflichtend an der, na gut, ich bin immer noch bei dem Punkt, dass ich verpflichtend an der Herz-Jesu-Sitzung teilnehmen muss und dort ja offenbar meinen Eid aufs Heilige Herz Jesu ablegen muss. Zumindest ja, ist das lokale Druck. Aber ich gebe dir insofern recht, dass wir einen sehr hypothetischen Fall verhandeln.
Ja, und außerdem, so ein Hochamt ist ja auch was Interessantes aus der ersten Reihe. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube ja, wenn man so sich die Christmetten oder Kindermetten zu Weihnachten anschaut, wie viele Leute sich da in die erste Reihe drängen, die sonst nie in der Kirche sind, weil es halt einfach was zu sehen gibt. In der Regel ist es ein Krippenspiel oder ein schöner Kinderchor oder dergleichen mehr. Da verstehe ich dann schon die Leute, dass sie eigentlich denken, ja, verdammt, jetzt habe ich da den besten Platz. Da werde ich mich ja hinsetzen. Da gibt es ja einmal im Jahr was zu sehen in der Kirche.
Ja, und ich glaube, Kirche und Tirol, das ist zumindest auch juristisch noch ein bisschen, also ich weiß ja, es sei denn, es wäre in der Zwischenzeit aufgehoben worden, gegen Anfang der 2000er hat der Tiroler Landtag auch ein Gesetz beschlossen, demzufolge die Tiroler Hymne, Text und Musik eine untrennbare Einheit sind und sich tatsächlich jeder strafbar macht, der die Tiroler Hymne, also das Hoferlied mit einem anderen Text singt. Was insofern sehr lustig ist, weil mehrere Jahre zwischen der Entstehung der Melodie und des Textes liegen und der Text von einem jüdischen Frankfurter 48er Revolutionär geschrieben wurde, was aber offenbar den Tiroler Landtag nicht davon abgehalten hat, zu verfügen. Es ist eine untrennbare Urtiroler Einheit. Und ich glaube, theoretisch könntest du tatsächlich, also ich habe damals einen Text darüber geschrieben, da war Herwig von Starnach der König von Tirol. Und wir haben gedacht, wenn man zum Beispiel singt, der beste Landeshauptmann, das ist der Herr von Star, ob das dann gerade noch durchgewunken wird oder ob es grundsätzlich ein Verstoß ist. Verbrechen, Verstoß, ich weiß nicht, wo es hin ressortiert.
Ja, ich glaube, du kriegst maximal eine Verwaltungsstrafe aufgebrummt, weil im Strafgesetzbuch, dass du dort Ergänzungen auf landesrechtlicher Ebene mal machst, die dort reinwirken, das wird jetzt von all dem, was über Stufenbau der Rechtsordnung quasi nicht wirklich funktionieren, dass sich da tatsächlich in der Dimension Verbrechen niederschreiben ließe in einem Landesgesetz. Das baue ich jetzt in meinem Kopf einfach gerade nicht zusammen. Und umgekehrt muss man sagen, dass die das jetzt auch heutzutage als Einheit betrachten, ist ja durchaus schlüssig. Also es hat ja in Italien auch Teigfladen gegeben, lange bevor die Tomate aus den Vereinigten Staaten von Ostindien nach Europa reingeführt, überführt, wie auch immer, dann gezüchtet und kultiviert wurde. Und trotzdem sagt heutzutage auch jeder, die zwei Dinge sind untrennbar miteinander verbunden, also Pomodoro und die Tomaten halt auf Deutsch und der Pizzafladen. Also so gesehen ist das schon in Ordnung, dass ihr sie irgendwann mal zu einer Einheit gefügt habt.
Okay. Lausche immer wieder ergriffen deiner juristischen Expertise. Deswegen, solche Sachen schaue ich lieber nicht nach, die lasse ich mir lieber von dir erklären.
Ja, und alle Leute, die denken, was hat er jetzt wieder für einen Schwachsinn gesprochen, die sollen bitte unter Spotify erhellende Kommentare unten reinstellen und uns herausfiltern, was wir vielleicht nicht hätten besser sagen können, beziehungsweise
gerne auch lange Exzerpte aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Strafgesetzbuch oder so.
Ja, es heißt nur Strafgesetzbuch, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das ist was anderes.
Ach, da schon immer, ist das, wenn man alt wird, nein, dann wundert man sich auf einmal, dass der Etusche nicht mehr Etusche heißt.
Nicht mehr?
Das ist Cipo.
Ah, okay. Na gut. Falls Sie sich ein wenig mit dem ORF-Gesetz und seinen Auswirkungen der letzten Tage beschäftigen wollen, schauen Sie auf www.kleinezeitung.at. Dort wird dann zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode veröffentlichen, auch stehen, wer ORF-Chef oder Chefin geworden ist oder geschäftsführende Person. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob wir da unser würde jetzt mal sagen, sehr genderneutrale Aussprache auch auf ORF-Chefinnen, Chefs und geschäftsführende Personen ausdehnen.
Ja, es wird sich bis zum nächsten Mal erledigt haben und vielleicht möchte ich abschließen mit den Worten des Bären Bezi. Wutzi Kapuzzi, ich bin schon so neugierig.
Tschüss und schleicht euch.